Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, heute Abend Herrn Professor Sebastian Luft hier im Kolloquium Phänomenologicum zum ersten Vortrag dieses Semesters begrüßen zu dürfen. Herr Luft ist in Freiburg kein Unbekannter. Einige von Ihnen werden sich noch daran erinnern, dass Herr Luft im Wintersemester 2009/10 für ein Semester meine Professur am Husserl-Archiv mit außerordentlich eindrucksvollem Erfolg vertreten hat. Eine gemeinsame Doktorandin werden wir hoffentlich demnächst promovieren. Diejenigen, die damals nicht die Gelegenheit hatten, Herrn Luft persönlich kennenzulernen, kennen Sebastian Luft natürlich als Autor und Editor, das heißt als einer der ausgewiesenen Husserl-Forscher. Sebastian Luft, der sein Studium hier in Freiburg 1989 begonnen hat, wurde 1998 an der Universität Wuppertal von Klaus Held promoviert mit der Dissertation Phänologie der Phänomenologie, Systematik und Methodologie der Phänomenologie in der Auseinandersetzung zwischen Husserl und Finck. Im Anschluss wechselte Herr Luft ans Husserl-Archiv Löwen, wo er bis 2002 die hochbedeutsame Edition des Husserlianerbandes 34 zur phänologischen Reduktion Texte aus dem Nachlass 1926 bis 1935 erarbeitete und herausgegeben hat. Von 2002 bis 2004 war er dann Visiting Professor an der Emory University. Danach dann erhielt er einen Ruf auf eine Assistenzprofessur an der Marquette University in Milwaukee, an der er seit 2008, nachdem die Tenure vollzogen wurde, als Associate Professor forscht und lehrt. Gastprofessuren führten ihn unter anderem an die Universitäten Graz oder auch an die Universität von Puerto Rico. Zurzeit ist Herr Luft DAAD-Gastprofessor an der Universität Paderborn. Wollte ich aus seiner eindrucksvollen Publikationsliste aufsagen, was an Titeln und Veröffentlichungen hier aufzuzählen wäre, wäre der Abend für sich gefüllt. Insofern entscheide ich mich lieber dafür, Ihnen glaubhaft zu versichern, dass, und das wissen die meisten von Ihnen ohnehin, Sebastian Luft zu den produktivsten Vertretern der Phänomenologie seiner Generation zählt. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass Sie, lieber Herr Luft, unsere Vortragseinladung angenommen haben. Und gerne überlasse ich Ihnen jetzt diesen Platz und sehe mit gespanntem Interesse Ihrem Vortrag entgegen.
Ja, vielen Dank, Herr Gander. Es ist für mich eine große Freude, immer nach Freiburg zu kehren, zurückzukehren. Ich war das letzte Mal 2010 hier und seitdem nicht mehr und es ist immer irgendwie auch ein emotionales Erlebnis, wieder hier zu sein. Ich habe hier so viel erlebt und auch wirklich wichtige Etappen meines Studiums und späteren Berufslebens hier verbracht, sodass es also immer eine Freude ist und Herrn Gander zu sehen, freut mich ganz besonders. Was ich heute machen werde, ist keinen schriftlichen Vortrag vorzulesen, sondern ein paar Gedanken vorzustellen, die eben zum Thema Phänomenologie eidetisch oder hermeneutisch gehen. Zwei Ausgänge von Diltay heißt, natürlich verbinden Sie das oder werde ich verbinden mit den Namen Husserl und Heidegger. Was ich Ihnen vorstelle, ist nicht unbedingt eine neue These, aber eine neue, vielleicht ein paar neue Gedanken, wie man diese zwei Wege von der Phänomenologie aus, hier von Diltay aus, entwickeln kann. Ich fange also an mit dem Problem. Was ist das Problem? Also systematisch Frage, was ist überhaupt das Problem der Phänomenologie? Und wer Phänomenologie kennt, weiß natürlich, dass das Problem immer auch ein methodologisches ist. Also einerseits, was ist das Problem der Phänomenologie, ist immer zusammenhängend mit dem Problem, wie dieser Gegenstand zu behandeln ist. Und These wäre eben ausgehend von Diltay, das Thema der Phänomenologie ist eben Leben und die Methode ist eben die Weise, wie man dieses Leben untersucht. Und das wirft natürlich sehr viele Fragen auf, was heißt Leben, wie ist es zu untersuchen, warum ist das überhaupt ein Problem? Und mein Punkt ist eben, oder meine These ist hier eben, dass es eben hier zwei Hauptwege gibt, vielleicht mehr als zwei, ich sehe erstmal nicht mehr als zwei, aber darüber können wir vielleicht darüber reden, und die in diesem Sinne eben von Diltay ausgehend von Husserl und Heidegger jeweils aufgegriffen worden sind. Zum historischen Hintergrund, ein paar Sachen könnte man auch sagen, also ich werde darauf jetzt nicht eingehen, aber was ist der historische Hintergrund? Natürlich immer bei Kant angefangen, die transzendentale Wende. Die transzendentale Wende zum erlebenden Subjekt ist bei Kant natürlich keine lebensphilosophische Wende, so hat er das auf jeden Fall nicht gesehen. Heidegger hat ihn allerdings so interpretiert, aber eben die Wende zum Subjekt in der Weise, wie es die Welt erfährt, könnte man als eine Art gewisse Antizipation des Problems des Lebens sehen. In gewissem Sinne auch die zwei Schulen des Neukantianismus, also Neukantianismus I ist für mich die Marburger Schule, also in meiner Lesart die Marburger Schule, eben die Idee dort ist, dass die Philosophie von einer Kritik der Vernunft zu einer Kritik der Kultur sich ändert oder sich wandelt oder sich transformiert. Und damit ist natürlich auch das Leben in der Kultur gewisserweise thematisiert. Die andere Schule, die hier in Baden, mit Baden ist natürlich gemeint Freiburg-Heidelberg, identifiziert wird, ist die Südwestdeutsche Schule, eben Windelband-Rickert. Also worum geht es hier? Und wie Sie werden sehen, also auch in den Zitaten, die ich bringen werde, ist Diltay ziemlich eng an dieser Schule dran, was eben die Thematisierung des Lebens betrifft. Also Philosophie ist für die südwestdeutschen Neukantianer eine Theorie von Naturwissenschaften, aber nicht nur, sondern auch eine Theorie von Geisteswissenschaften, in diesem Sinne eine Grundlegung der Geisteswissenschaften. Und das in gewisser Weise, wenn auch im Detail verschieden, ist auch Diltays Idee in der Idee, dass die Kritik der Vernunft eine Kritik der historischen Vernunft wird für Diltay, damit eben gewisse Grundsätze des Kantianismus in Frage stellend, aber eben bei Diltay wird es ganz klar, es geht eben um das Leben. Das Leben muss interpretiert werden und das eben als Ausgangspunkt dieses Vortrags und von voraus, also in dieser Lesart Husserl und Heidegger ausgehen. Natürlich, Husserl und Heidegger haben noch andere Einflüsse, von daher soll es nicht also einen Exklusivitätsanspruch bedeuten, aber einen gewissen Einfluss, der zu zwei Formen von Phänomenologie führt. Also was ist meine leitende These hierbei? Dass Diltays Einfluss maßgeblich ist, aber eben jemals verschieden interpretiert wird. Also der Ausgang vom Leben wird interpretiert bei Husserl dahingehend, dass die Phänomenologie sein soll, eine eidetische Wissenschaft von der Welt konstituierenden Subjektivität. Also diese Begriffe sind erstmal schrecklich, ich werde sie noch erklären. Einerseits also als eidetische Wissenschaft, darauf möchte ich eben abheben, und bei Heidegger wird eben die Phänomenologie im Ausgang von Diltay zur Hermeneutik der Faktizität. Und das sind zwei verschiedene Projekte, die meines Erachtens, und darüber können wir vielleicht auch diskutieren, erstmal nicht zusammengehen. Also in diesem Sinne sind beide, trotz aller Originalität, abhängig in gewisser Weise von Diltay. Und meine These wäre weiterführend, dass die Phänomenologie heute, also dieser Vortrag soll jetzt nicht rein historisch sein, sondern eben auch heute, darauf werde ich am Schluss eingehen, immer noch in gewisser Weise, könnte man sagen, im Spannungsfeld beide Ausgänge von Diltay sich ansiedeln. Also einerseits eben als eidetische, wahrhaft, Fragezeichen, philosophische Wissenschaft einerseits, andererseits als eine gewisse Auslegung der Faktizität. Und damit beanspruche ich eben nicht, eine ganz neue These aufzustellen, sondern eben eine Problemlage neu zu beleuchten und unter Berücksichtigung neu zugänglicher Texte, vor allem aus der Husserlianer. Es gibt eben hier ein paar schöne Texte, die in den letzten Jahren erschienen sind, die meines Erachtens noch nicht richtig rezipiert worden sind, und darauf möchte ich eben auch zum Teil eingehen. Also, mein Vorausblick ist, die vier Teile, die ich hier haben werde, also erstens werde ich vorstellen, Diltays Programm und seine positivistischen Voraussetzungen in aller Kürze. Also ich mache hier keinen Anspruch auf Expertise in Diltay. Teil 2 wird eben eingehen auf Husserl, eben hier Husserls Phänomenologie vorzustellen als eidetische, also als Wesenswissenschaft von der transzendental heißt bei Husserl immer weltkonstituierenden Subjektivität. Drittens, der dritte Teil eben Heideggers Phänomenologie. Ich habe das in Anführungsstrichen deswegen, weil das natürlich ein großes Thema sein wird. Also wenn Sie von Husserl herkommen, ist das, was Heidegger macht, eben keine Phänomenologie, eben keine Wissenschaft, aber das macht es natürlich so spannend. Also deswegen ist es eben, also das habe ich jetzt so also ein bisschen als Provokation so gelassen. also als hermeneutische Auslegung des faktischen Daseins oder der Faktizität im Allgemeinen, also das Dasein in seiner Welt. Und schließlich im Schluss möchte ich die zwei Ausgänge von Diltay kontrastieren oder vergleichen mit dem gegenwärtigen Stand der Phänomenologie eben auch nur in aller Kürze. Damit komme ich eben zum ersten Teil. Also Diltays Programm und seine positivistischen Voraussetzungen, was sind die? Also Diltays Ausgangspunkt ist kritisch, also kritisch im Sinne Kant, im Sinne von Kant, aber von allem Anfang an antimetaphysisch. Also Diltay möchte nicht, ich bringe da gleich noch ein paar Zitate, möchte nicht die kantische Problematik einer, könnte man sagen, Aushöhlung der Subjektivität zugunsten einer rein Legitimitätsfrage der Erkenntnis mitmachen, sondern eben diesen kritischen Anspruch aufrechterhalten, aber anders interpretieren. Also, es ist kantisch in diesem Sinne, in dem natürlich Diltay sein Projekt nennt eine Kritik der historischen Vernunft, das ist natürlich eindeutig natürlich kantisch, aber positivistisch ausgedeutet. Also, was Diltay gegen Kant ablehnt, ist eben die Idee, dass die Philosophie ein synthetisches Urteil a priori begründen müsste. Das gibt es für ihn nicht, beziehungsweise wenn es das gibt, ist es für ihn nicht besonders interessant. Wichtig ist eben die Vernunft, wie sie in der Geschichte sich manifestiert, und damit ist eben Diltay, könnte man vielleicht sagen, Hegel näher als Kant, aber die Sprache ist natürlich eindeutig kantisch. Die Absicht eben von Diltay ist damit, das Leben in seiner Geschichtlichkeit zu verstehen. Also es geht nicht darum, synthetische Urteile a priori auszusprechen, sondern ein Verstehensprozess, der natürlich der Prozessualität des menschlichen Daseins in der Geschichte selber entspricht. Es ist eben damit eine Aufhebung der Abstraktion. Also es ist ein Zitat von Diltay, also immer wenn es unterstrichen ist, ist das Hervorhebung von mir, nicht vom Autor. Also Abstraktion, Diltay wirft Kant vor, zu abstrakt vorzugehen, also nicht unbedingt, dass das, was Kant macht, falsch ist, aber eben absolut abstrakt, also am Leben des Menschen in seiner Geschichtlichkeit oder dem Menschenleben in seiner Geschichtlichkeit vorbeigeht. Damit eben ist positiv gemeint ein Zugang zur Konkretion, also abstrakt-konkret, eben das Begriffspaar, Zugang zur Konkretion des Selbstbewusstseins und Erkenntnis, Zitat, von Natur und Wesen der Seele, im Sinne der ganzen Menschennatur, der Totalität unseres Wesens. Und obwohl das jetzt so wesenhaft klingt, ist es eben nicht wesenhaft gemeint. Also es geht nicht darum, irgendein metaphysisches Wesen aufzutun, was sozusagen hinter den Dingen ist, sondern das menschliche Wesen ist eben im Leben selbst verankert. Da ist das Menschenleben, das menschliche Wesen zu finden und nirgendwo sonst. Also nicht in irgendwelchen synthetischen Urteilen a priori. Also wie heißt das, wie geht es konkret, der Ausgang vom Leben? Also es geht darum, gewisse künstliche Trennungen zu überwinden, die Philosophen sozusagen angestellt haben, als sie versucht haben, Philosophie zu betreiben. Also eine ganz populäre Trennung, die eher für künstlich erachtet, ist eben die zwischen Subjekt und Objekt. Also, dass wir eben ein Subjekt hier haben und wie kommt dann, da stellt sich die Frage, wie kommt ein Subjekt zu einem Objekt, ist eine Frage, die sich wirklich nur Philosophen stellen können. Ja? Also für den normalen Menschen ist das überhaupt kein Problem. Und demgegenüber soll betont werden, eben die Einheitlichkeit von Selbstbewusstsein, Erleben und Welt. Also diese Trias ist Diltaysch. Selbstbewusstsein, Erleben und Welt. Also es geht eben hier nicht darum, das Selbstbewusstsein ist hier kein transzendentales Ich-Denke, ja, also das alle meine Vorstellungen muss begleiten können, sondern Selbstbewusstsein, Erleben und Welt sind mit Heidegger gesprochen gleich ursprünglich. Damit definiert er, also das sind also alles Termini, die Diltay verwendet, Diltay, der relativ schwammig ist, sage ich mal, in der Begriffsbildung, muss man ihm, glaube ich, doch vorwerfen. Also ein Innewerden ist das Bewusstsein als ein für mich Dasein aller möglichen Weisen von Leben. Also das ist für ihn Subjektivität, Bewusstsein, also sehr ausgefächert, könnte man sagen, in verschiedene Begriffe. Und es geht eben bewusst darum, dass man irgendwelche Abstraktionen, die sich Philosophen ausdenken in ihrem Armchair sozusagen, überwindet oder vor sie zurücktritt. Damit ergibt sich eben die Aufgabe, also was heißt es eben, das Leben zu interpretieren, also eine Analysis des ganzen Seelenlebens, also alles Zitate von ihm, des ganzen Seelenlebens als der Totalität der Menschennatur konkret gefasst im Erlebnis. Also Erlebnis ist ein zentraler Begriff bei Diltai, wenn Sie zum Beispiel denken an das Erlebnis und die Dichtung im Buchtitel. Also das ist das, was im Erlebnis gefasst werden soll. Man könnte also sagen, wenn man also hier diesen husserlschen Begriff verwenden würde, wobei eben Diltai sich vermutlich gegen den Begriff a priori hier wehren würde, aber es gibt eben doch, würde ich jetzt sagen, ein gewisses Korrelations-a priori zwischen Leben und Erlebnis. Also es geht darum, dass eben, genau, also Subjekt-Objekt ist zum Beispiel eine dieser fatalen Differenzen, also als ob hier das Subjekt, also als ob ich hier wäre und das Objekt mir gegenüber, ich bin immer schon, könnte man mit Heidegger, dem frühen Heidegger sagen, ein in der Welt sein. Und Leben, Erlebnis, Ich, Welt sind in gewisser Weise Abstraktionsbegriffe eines einheitlichen Erlebens, das immer schon vor sich geht und in diesem Vor sich gehen auch auf jeden Fall wichtigerweise geschichtlich ist. Ich habe hier ein Zitat von dem sehr schönen Buch von Herrn Gander. Gander schreibt, Leben ist für Diltai gleichbedeutend mit dem Gesamtzusammenhang aller psychischen Tatsachen, in welchem Zusammenhang sich ihm aller so vermeinten intellektualistischen Abstraktionen zuvor die ursprüngliche Einheit des Bewusstseinslebens verbirgt. Im Sinne der in dieser Einheit des Lebens überwunden geglaubten Subjekt-Objekt-Spaltung, in diesem Ansatz, der das Leben als diese ursprüngliche Einheit fasst, ist konstitutiv mitgesetzt eine Vorgängigkeit des Lebens, wie gesagt, das ist meine Unterstreichung, die damit im Leben selbst jeden Grund ausmacht, der aller Erkenntnis und das heißt auch urteilsmäßigen Bestimmungen ermöglichend voraufgeht. Also, lass ich es nochmal kurz überfliegen. Also, schön gesagt. Diltai selber lasse ich auch zu Wort kommen in der sogenannten Breslauer Ausarbeitung, die in diesem Hinsicht als einschlägig gilt. Also Diltai war ja von Hause aus kein Philosoph, er war ja quasi Autodidakt, hat historisch geforscht und hat so quasi erst so als Nachgedanke philosophisch angefangen zu denken. Diese Breslauer Ausarbeitung ist also ein relativ später Text von ihm, in dem er quasi erstmal sozusagen sich zum Philosophen aufschwingt. Da sagt Diltai, das a priori Kants ist starr und tot, das ist ein berühmtes Zitat, das a priori Kants ist starr und tot, aber die wirklichen Bedingungen des Bewusstseins und seine Voraussetzungen, wie ich sie begreife, sind lebendiger geschichtlicher Prozess, sind Entwicklung, sie haben ihre Geschichte. Das heißt also, es geht um einen Ansatz im Leben, aber dieses Leben ist immer schon gefasst als geschichtlich verlaufend. Und das heißt, die Kategorien des Lebens, also wenn man überhaupt so sprechen will, wenn man überhaupt den Begriff Kategorien verwenden will, also das a priori Kants ist starr und tot, also die Kategorien, wenn man den Begriff nimmt, sind selber in Flux und der Geschichte angepasst. Das heißt damit, und deswegen, das ist das Positivistische, Leben ist damit eine positivistische Kategorie, es ist nichts metaphysisch Überhöhtes, es geht also nicht um irgendwie Leben im Sinne, der vielleicht wie das Romantiker verstehen würden, aber auch natürlich nicht lediglich biologisch verstanden im Sinne von Bios. Und damit würde ich sehen, also sozusagen den metaphysischen, den philosophischen Ort des Lebens bei Diltai angesiedelt zwischen Naturwissenschaft und Metaphysik. Natürlich ist die Naturwissenschaft für Diltai auch wichtig, das kann man natürlich nicht übersehen, aber sie gibt uns natürlich nicht, die Wissenschaft von der Natur gibt uns natürlich nicht den ganzen Blick auf die Realität, wie sie eben erlebt ist. Also denken Sie an Erleben als den zentralen Begriff. Also damit habe ich Diltai wirklich nur ganz kurz sozusagen skizziert, also Ausgang vom Leben, antimetaphysisch, kantisch im Sinne von Kritik. Fokussieren auf Erlebnis in geschichtlichen Kontext und geschichtlichen Flux. Also mehr sage ich zu Diltai hier nicht. Kommen damit zu Husserl. Also, wie kommt man jetzt von Diltai, ist eben die Frage, zu Husserls Gestalt von Phänomenologie eben als eidetischer Wissenschaft von der transzendentalen Subjektivität. Es gibt verschiedene Wege, aber eben ein Weg ist eben ein wichtiger Weg, würde ich sagen, ist eben der kritische, der dem Diltai gegenüber kritische Weg. Der hat sich zuerst manifestiert in dem berühmten Logos-Aufsatz von 1911, den Sie vom Titel her alle kennen, Philosophie als strenge Wissenschaft. Dieser Aufsatz, ich sage mal Logos deswegen, weil er erschien im Logos, die erste Version dieser Zeitschrift, eine Neugründung der Neukantianer. Also dass Husserl 1911, nachdem er die logischen Untersuchungen veröffentlicht hat, 1900, berühmt geworden ist dadurch, sich sozusagen damit keine Probleme hat, 1911 in der Fachzeitschrift der Feinde, könnte man sagen, zu veröffentlichen, ist eben doch auch wichtig. Also weil er sich nämlich genau damit mit den Neukantianern auf eine Stufe stellt, Also, Wissenschaft, Philosophie ist Wissenschaft, aber natürlich, wie immer, setzt Husserl eins drauf, strenge Wissenschaft. Und was sind hier die Feinde der Wissenschaft? Also, was sind die Feinde der strengen Wissenschaft? Macht Husserl hier aus. Einmal den Naturalismus, also die Reduktion von allem auf reine Natur. Der Psychologismus, der im ersten Band der logischen Untersuchung kritisiert wird, ist eine Form von Naturalismus, sagt Husserl 1911. Das hat er 1900 noch nicht gesagt. Ja, also Naturalismus heißt, es gibt im Prinzip, Naturalismus ist im Prinzip eine Art metaphysischer Monismus. Es gibt nur eine Art von Stoff, die Natur. Und der Psychologismus ist im Prinzip eine Form von Naturalismus, insofern als eben der Psychologist nicht der Meinung ist, dass es etwas anderes über die Natur hinaus gibt. Also es gibt eben nicht so etwas wie eine Seelenmaterie, die eben von fundamental anderer Struktur wäre als die Natur. Und der Historismus macht das gleiche Problem. Der Historismus ist auch eine Form von Reduktionismus. Er reduziert alles auf Geschichtlichkeit. Also auf alle Wahrheitsansprüche sind geschichtlich vermittelt, könnte man sagen. Das heißt, beide, also das sind die Feinde, was macht sie zu Feinden von strengen Wissenschaft? Sie lehnen eben den Anspruch von Wahrheit ab. Der Psychologismus reduziert ideale Wahrheiten wie 2 plus 2 ist 4 auf psychische, mentale Vorgänge, die natürlich nichts anderes als Naturvorgänge sind. Und der Historismus oder Historizismus und Weltanschauungsphilosophie sind also auch solche Begriffe, die dort im Schwange waren in der Zeit, reduziert absolute Wahrheiten auf geschichtlich, auf die Tatsache, dass gewisse Wahrheiten in geschichtlichen Zusammenhängen vorgetragen worden sind. Und deswegen sind sie damit natürlich auf diese Zeitlichkeit, in der sie vorgetragen sind, relativ. Also beide Formen von Ismen hier sind in ihrer Konsequenz skeptischer Relativismus. Also mit anderen Worten, sie sind deswegen der strengen Wissenschaft entgegengesetzt, weil sie eben sich selbst widersprechende Skeptizismen sind. Und in diesem Kontext trifft Dilthey der Vorwurf des Historismus oder Historizismus. Beide Begriffe werden hier benutzt. Hierzu kann man vielleicht noch biografisch hinzufügen, das ist Husserl 1911. Danach gibt es einen Briefwechsel zwischen Dilthey und Husserl. Dilthey beschwert sich bitterlich und sagt, du hast mich missverstanden. Husserl rudert zurück und er sagt dann in der Vorlesung von 1925, Phänologische Psychologie, von der ich auch gleich zitieren werde, sagt Husserl, es tut ihm im Prinzip leid. Also Dilthey ist schon längst tot, also er kann sich nicht mehr persönlich entschuldigen. Aber Husserl sagt, ich bin übers Ziel hinausgeschossen. Also es tut ihm im Nachhinein leid. Aber natürlich auch deswegen, weil Husserl selber auch natürlich eine Wende vollzogen hat, nämlich die Wende zur Geschichte. Und von daher kann er dann Dilthey würdigen, aber natürlich after the fact. Also, Husserl übt Kritik und auch Anerkennung an Dilthey. Also aus dem Logos-Aufsatz von 1911 sagt Husserl, wenn ich danach, also nach all dem Gesagten, den Historizismus als eine erkenntnistheoretische Verirrung ansehe, die vermöge ihrer widersinnigen Konsequenzen genauso schroff abgelehnt werden muss wie der Naturalismus, so möchte ich ausdrücklich betonen, dass ich den ungeheuren Wert der Geschichte im weitesten Sinne für den Philosophen voll anerkenne. Also Dilthys Leistung. Für ihn, den Philosophen, ist die Entdeckung des Gemeingeistes ebenso bedeutsam wie die Entdeckung der Natur. Zwei Sachen hier interessant, dass eben Geschichte, was heißt Geschichte, Gemeingeist, identifiziert. Also das ist interessant und genauso wichtig wie die Entdeckung der Natur. Also was der Naturwissenschaftler macht, ist auch bedeutsam. Ja, ist ja nicht so, dass das abgewertet wird, aber man darf natürlich nicht die Geschichte über den Leisten der Naturwissenschaft schlagen und umgekehrt. Also die Entdeckung der Natur ist auch bedeutsam, aber dass Dilthey eben einen Sinn für die Geschichte und den Gemeingeist geschärft hat, ist seine Leistung. Diese Kritik oder diese Würdigung führt fort. Und da kommen wir jetzt eben in das Gebiet der Phänomenologie. Also was macht der Phänomenologe eben darüber hinausgehend? Denn das Reich der Phänomenologie, fährt Husserl fort, ist eine Wesenslehre. Er streckt sich vom individuellen Geiste alsbald über das ganze Feld des allgemeinen Geistes, also Gemeingeist. Und wenn Dilthey in so eindrucksvoller Weise zur Geltung gebracht hat, dass die psychophysische Psychologie nicht diejenige sei, welche als Grundlage der Geisteswissenschaften dienen könne, so würde ich sagen, dass es einzig und allein die phänomenologische Wesenslehre ist, welche eine Philosophie des Geistes zu begründen vermag. Also, Dilthey ist kein Philosoph. Er hat einen Sinn für die Geschichte geschärft, aber es ist doch keine Philosophie, weil Philosophie ist eben nur Wesenslehre. Und nochmals, letztes Zitat eben dieser bereits genannten Vorlesung von 1925, wo sich quasi Husserl öffentlich entschuldigt, hier in Freiburg gehalten. Es sei entscheidend, sagt er, warum wir Phänologen, bei aller Bewunderung für Dilthys Intuition, bei seinen Ideen doch nicht stehen bleiben und die Nachahmung der Methodik, die ihm vorschwebte, keineswegs empfehlen können. Die Würdigung ist also die folgende. Also, was er an ihm würdigt, ist, dass Dilthey ausgeht vom Leben, eben in diesem Sinne verstanden, eben nicht naturalistisch reduziert, nicht metaphysisch überhöht und in seinem historischen Prozess verfasst. Und darüber hinaus, dass damit etabliert werden, also die Wissenschaften, die das Leben in diesem Sinne studieren, sind die Geisteswissenschaften für Dilthey, sind den Naturwissenschaften gleichberechtigte Disziplinen. Also nochmal, er will die Naturwissenschaften, also weder Dilthey noch Husserl wollen die Naturwissenschaften abwerten, aber es geht eben darum, den Reduktionismus abzuwerten. Also das ist gut. Und in diesem Sinne hilft uns die Naturwissenschaft, die Natur zu erklären, das ist also das Begriffspaar einerseits, und die Geisteswissenschaft hilft uns, das Leben in der Geschichte, also so könnte man das Wort Geist hier übersetzen, zu verstehen. Also erklären, verstehen, das ist das Begriffspaar, das Dilthey benutzt. Also das ist alles toll, das findet Husserl wunderbar. Die Kritik ist aber die folgende, denn der Ansatz sei verkürzt. Also das reicht nicht für eine Wissenschaft, denn... Und das ist jetzt wichtig für Husserls, zu verstehen, was Husserl will. Geisteswissenschaft in diesem Sinne, also wie sie von Dilthey vorgeschlagen wird, wie sie von vielen Vertretern der Geisteswissenschaften auch heute noch aufgefasst würden, in ihrem Selbstverständnis, ist für Husserl keine Wissenschaft. Im ursprünglichen Sinne von Wissenschaft, nämlich Wissenschaft ist für Husserl Erkenntnis aus Gesetzen oder Erkenntnis von Gesetzen. In diesem Sinne ist die Kritik ähnlich wie die an der Südwestdeutschen Schule, also die Kritik, die Husserl an Windelband und Rickert übt, nämlich das Verstehen von Individuellem ist doch keine Wissenschaft. Also worauf ich hier anspiele, ist die berühmte Unterscheidung von Windelband, ideografische und nomothetische Wissenschaften. Ganz kurz, also Windelband für diese Unterscheidung einzusagen, es gibt zwei Arten von Wissenschaft. Die eine ist nomothetisch, also sie schreibt Gesetze, das macht der Naturwissenschaftler. Aber es gibt eben auch eine andere Richtung, in der man eben Wissenschaft treiben kann, und das Ideos, das Einzelne, das individuelle Graphein zu beschreiben. Ja? Und das sind zwei Extreme auf einer einzigen Achse. Also das ist auch kein Kategorienwechsel. Ja? Und das individuell zu beschreiben, das machen die Geisteswissenschaften. Auch das ist eben eine transzendentale Herangehensweise. Also was wir erkennen, liegt daran, wie wir an den Gegenstand herangehen. Einmal gehen wir an den Gegenstand heran im Interesse ein individuelles herauszufinden, ein andermal etwas Allgemeines. Also ist diese Blume jetzt ein Exemplar für eine botanische Kategorisierung oder ist das eine Blume, die für Goethe ganz besonders wichtig war, also ein Gedicht geschrieben hat? Das sind beides legitime Herangehensweisen. Also beides, Entschuldigung, das Individuelle zu verstehen, also das Ideografische, also was sowohl für Dilthey als auch für die Südwestdeutschen eine legitime Form von Wissenschaft wäre, ist für Husserl keine Wissenschaft. Denn für Husserl ist das doch kein Erkennen, keine Erkenntnis. Also geisteswissenschaftlich verstehen in diesem Sinne erbringt keine Erkenntnis. Das heißt, demgegenüber, also rein aus dem Kontrast ist schon klar, was Husserl will, die Phänologie ist Wissenschaft und in diesem Sinne Universalwissenschaft, die eben Erkenntnis erbringt, die aber dennoch eben einen lebensweltlichen, lebensphilosophischen Einfluss hat. Also nochmal, bevor ich zum nächsten Zitat weitergehe. Also, wir haben Gesetzeserkenntnis, also das, was der Naturwissenschaft im allgemeinen Sinne macht, das ist Wissenschaft, das ist klar für Husserl. Etwas Individuelles zu erkennen, was sozusagen die Neukantianer und Dilthey als legitime Form von andersartiger Erkenntnis benennen, ist für Husserl eben keine Erkenntnis, weil das Erkenntnis immer Erkenntnis von Gesetzen ist. Ja? Also, Phänologie ist in diesem Sinne Wissenschaft, wie genau, das erkläre ich gleich noch, und Universalwissenschaft, aber doch ist dieser Einfluss von Dilthey immer noch ganz klar in dem folgenden Zitat. Also ein längeres Zitat. Es ist der Grundcharakter der neueren Phänomenologie, sagt Husserl, die sich selbst nicht Lebensphilosophie nennt, aber in Erhaltung des echten antiken Sinnes von Philosophie als universaler Wissenschaft Lebensphilosophie ist, dass sie von neuem Wissenschaft, aber dann universale Wissenschaft aus denkbar radikalster Begründung bzw. Selbstverantwortung der Erkennenden fordert und durch ihre Methode ermöglichen will. Wichtig ist mir das Folgende, der Grundcharakter der Phänomenologie hier ist wissenschaftliche Lebensphilosophie, ist Wissenschaft nicht unter Voraussetzung der vorgegebenen Wissenschaften, sondern radikale Wissenschaft, die das konkrete universale Leben, unsere Lebenswelt als Urthema hat und so weiter. Aber der Rest ist nicht wichtig. Also Lebensphilosophie, aber wissenschaftliche. Also damit erkennt er den dilthaischen Einfluss an, aber geht gleichzeitig einen Schritt weiter. Also, es geht um den Ausgang vom konkreten Leben und in der Lebenswelt, also der Begriff Lebenswelt fällt hier auch, aber eben nicht zum Zwecke der bloßen Beschreibung. Also wer meint Phänomenologie, also wer meint im Sinne Husserls, Phänomenologie ist halt bloße Beschreibung, der macht keine Phänomenologie. Also Husserl hat es selber verächtlich Bilderbuchphänomenologie genannt. Sondern es geht darum, die Allgemeinheit des Weltstils aufzusuchen, sagt er, das sind also alles Zitate. Das Ziel ist eine a priorische Weltbetrachtung, um zu einem universalen a priori, einer Erfahrungswelt als solcher zu gelangen. Also das ist erst Philosophie für Husserl. Also die eidetische Variation, nämlich die diese wissenschaftliche Leistung erst erbringt. Also nochmals, es geht nicht darum, die Welt zu betrachten, das schon, aber es geht darum, eben aus dieser Weltbetrachtung universale Strukturen zu extrahieren. Und das geschieht durch die Methode der eidetischen Variation. Die geht so, also ganz kurz, wir hielten uns, also das sagt Husserl, alles eine Abgrenzung gegen die Neukantianer und Dilthey. Also das ist dieser Vorlesung Natur und Geist von 1927, die eben wie gesagt 2002 wohl erschienen, aber seitdem fast nicht rezipiert worden ist, was ich schade finde. Also ich finde es eine sehr wichtige Vorlesung. Husserl sagt hier, wir hielten uns bisher an das Faktum unserer Erfahrung. Lassen wir diese Bindung an das Faktum fallen, in der Weise jener freien, fantasiemäßig zu vollziehenden Variation, die uns alle sachhaltigen, reinen Wesensnotwendigen ergibt, rein von aller Faktizität, dann gewinnen wir den a priorischen Stil, der nicht nur der faktischen Welt, unserer Erfahrung, sondern jeder in freiester Abwandlung möglichen Erfahrung und Erfahrungswelt zu eigen ist, in unzerbrechlicher Notwendigkeit, Notwendigkeit a priori. Also, Phänologie als Wesenswissenschaft, was heißt es eben nochmal? Also, die phänologische Beschreibung nimmt natürlich ihren Ausgang vom Einzelnen, vom individuell Erfahrenen, das ist ganz klar. Also ideografisch fängt sozusagen erstmal damit fängt es an. In diesem Sinne ist das individuell Erfahrene, also ich erfahre jetzt einen Gegenstand meiner Wahrnehmung zum Beispiel, ist Teil des Lebens in seiner Geschichtlichkeit, ganz klar, Dilthey. Aber das zu verstehen ist noch keine Erkenntnis. Denn diese wird erst erbracht durch Variation. Also, wenn ich sage, Wahrnehmung, ich variiere die Wahrnehmung, ich sehe jetzt vor mir ein Glas stehen, die Variation fängt damit an, wenn ich mich variiere, also ich stelle mir vor, ich wäre jetzt ein Objekt, ein Wahrnehmungsobjekt, ein wahrnehmendes Sinnenobjekt mit 10 Augen, vor mir stünde ein Gegenstand in einem Urwald und solche Beispiele gibt es bei Husserl immer. Also, damit komme ich eben zu Gesetzen von Wahrnehmung an sich, egal ob ich oder jedes andere vorstellende Wesen sie haben. Also ein Gesetz der Wahrnehmung ist zum Beispiel eben, dass Gegenstände sich abschatten. Ja? Also was durch die Variation erbracht wird, in diesem Beispiel, diesem ganz einfachen Beispiel der Variation von Wahrnehmung, ist ein Eidos, das Eidos hier, das Gesetz, Wahrnehmungsdinge schatten sich ab, egal ob ein Mensch, ein Gott, ein Engel oder welches Lebewesen das sehen kann, diese Art von Erfahrung hat. Das ist also ein Eidos, was also durch die eidetische Variation erbracht wird. Also die eidetische Variation erhebt erst die Variation erhebt die Phänologie zur eidetischen Wissenschaft. Erst das ist wirklich Wissenschaft. Und damit verschiebt sich die Achse. Also wir haben den Gegensatz nicht mehr zwischen einerseits generalisierenden und individualisierenden Wissenschaften, also das ideografische und nomothetische, sondern wir haben einerseits empirische Wissenschaften, also Wissenschaften, die induktiv vorher vorgehen und damit eben auch falsifizierbare Ergebnisse erbringen und demgegenüber Wesenswissenschaften, also a priorische Ergebnisse, die sich nicht falsifizieren lassen. Wir haben also generalisierend, induktiv versus a priorisch. Die andere Achse, wir haben eben zwei Typen von Wissenschaft. Und da, in dieser Hinsicht ist Husserl doch ähnlich, den Neukantianern und Dilthey, aber eben doch nochmal anders. Wir haben also einerseits Wissenschaften von der Welt, also wie die Welt, wie sie unabhängig von einem erfahrenen Subjekt erfahren wird, also in der sogenannten natürlichen Einstellung, und andererseits Erfahrung von der Welt, Wissenschaft von der Erfahrung von der Welt, also man könnte auch sagen transzendental. Also genauso wie wir, wenn wir mathematische Physik haben, Wesenswissenschaft von der Natur betreiben, also wenn wir mathematische Physik betreiben, betreiben wir nicht empirische, sondern a priorische Wissenschaft, haben wir genauso die Phänomenologie als Wesenwissenschaft von der Subjektivität, wenn wir eben eidetische Variation vollziehen bezüglich der Erfahrung von der Welt. Also wir haben einerseits eine Wesenswissenschaft von der dritten Person Perspektive, also sogenannte objektive Wissenschaft, und Wesenswissenschaft demgegenüber von der ersten Person Perspektive. Also wir haben eine Wesenswissenschaft vom Objektiven, das wäre zum Beispiel Physik. Wir haben eine Wesenswissenschaft vom Subjektiven und das ist die Phänomenologie. Und das Ganze natürlich in statischer wie auch in genetischer Rekonstruktion. Also darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Also das ist Husserl. Nochmal also ganz kurz. Ausgang von Dilthey, Leben geschichtlich eindeutig. Das zu verstehen ist schön und gut, ist aber noch keine Wissenschaft. Wissenschaft erst durch eidetische Variation. Eidetische Variation bringt uns eine Wissenschaft, also paradox formuliert, eine objektive Wissenschaft vom Subjektiven. Also eine a priorische Wissenschaft von der Erfahrung von der Welt, genau wie die Physik eine objektivische Wissenschaft von der Welt selbst ist. Genau wie die Mathematik eine objektive, eine a priorische Wissenschaft von Zahlen ist. Also es ist irrelevant für die Mathematik, welchen subjektiven Zugang wir zu ihr haben. Für die Phänologie ist genau der subjektive Zugang eben dasjenige, was variiert wird. Und damit haben wir eben Wissenschaft von der Erfahrung von der Welt. Also man könnte auch sagen, Phänologie ist transzendentale Wissenschaft von der Welt, konstituierenden Subjektivität. Heidegger. Wie kommen wir jetzt zu Heidegger? Also, wenn wir jetzt von Husserl herkommt, ist Heidegger eben in diesem Sinne kein Wissenschaftler. Ja? Heidegger, könnte man sagen, hat von Anfang an mehr Sympathie für Dilthey, von allem Anfang an. Er war ja selber, wie ich immer betone, eigentlich Schüler Rickards und Rickard hat mit Dilthey auch gewisse Übereinstimmungen und Sympathien gehabt. Man kann hier drei Phasen unterscheiden, also ich gehe jetzt auf nicht alles ein. Die frühe Phase, dann gibt es die Kasseler Vorträge und Sein und Zeit. Aber hier, wie gesagt, beschränke ich mich auf die frühe Phase, in der Heidegger für mich immer noch am sympathischsten ist, weil er meines Erachtens ja da am transparentesten noch umgeht mit den Einflüssen, die er auf ihn geltend macht, mit dem, was er macht. In der Terminologie ist er noch am sich entwickeln und darauf beschränke ich mich hier. Also es gibt in dieser Zeit schon, trotz aller Sympathie für Husserl, also Heidegger hat immer gesagt, die kategoriale Intuition der sechsten logischen Untersuchung war für ihn ganz wichtig in der Entwicklung der Seinsfrage, ist da schon in dieser frühen Phase, also schon in diesen frühen Texten, eine Abgrenzung gegen Husserl zu spüren. Also sagt Heidegger 1919-20, das war seine erste Vorlesung als Privatdozent hier in Freiburg, sagt Heidegger, die Idee der Phänologie als absolute Ursprungswissenschaft des Geistes überhaupt schließt alles andere ein als die überschwängliche Meinung, das ist Husserl, der überschwängliche, ja, es lasse sich in ihr und durch sie alles jenes Erlebbare streng wissenschaftlich erkennen. Also eindeutige Abgrenzung gegen Husserl. Ja? Die Phänologie bekämpft gerade den absoluten Rationalismus, den Rationalismus überhaupt nicht in der Gestalt. Sie bekämpft auch jedes verworrene Stammeln mit irrationistischen Urworten in der Philosophie. Also das ist mir sehr sympathisch. Ja? Aber streng wissenschaftlich, ja? Also damit ist Husserl natürlich eindeutig gemeint. Ja? Und was ist damit Heideggers Programm? Es gibt hier, das habe ich in einem Aufsatz von Kisil gelesen, einen Text eines Japaners, Tanabe, der kam hier nach Freiburg in den 20er Jahren, der hat einen Aufsatz geschrieben auf Japanisch, worin er eben seinen japanischen Landsleuten berichten wollte. Der Aufsatz heißt eben Neue Tendenzen in der Phänomenologie, Doppelpunkt Heideggers Phänomenologie des Lebens. Also das ist interessant, dass also dieser junge, ich weiß nicht, ob er jung war, dieser japanische Forscher, eben 1924 schon Heideggers Phänologie eben als neue Tendenzen einerseits benannt hat, aber dann eben auch, was ist die neue Tendenz? Philologie des Lebens. Aber dieser Einsatz lässt sich schon begreifen. Also Scotus war das Thema von Heideggers Habilitationsschrift. Also Rickert hat ihn natürlich darauf angesetzt. Also der Begriff einer Scientia Singularium, also eine Wissenschaft von Einzelnen, gibt es schon bei Duns Scotus. Also Duns Scotus wird zitiert hier, Metaphysica bene est scientia singularium. Also die Metaphysik ist wohl auch eine Wissenschaft von Einzelheiten, wohl auch, nicht nur. Ne? Und Heideggers Kommentar dazu ist interessant. Er sagt hier, für das Eigenrecht individualisierender Wissenschaften hat erst die moderne Logik Grundlegendes geschaffen und die hierher gehörigen Probleme aufgedeckt. Dazu gibt es eine Fußnote, da sagt er, es sei auf die Arbeiten von Diltay, Rickert und Simmel hingewiesen. Also schon in dieser frühen Phase gibt es eben diese Idee, es könnte eben sowas wie eine Wissenschaft von Einzelheiten geben, die sich eben nicht widerspricht mit der Wissenschaft, wie man sie im allgemeinen Sinn versteht, nämlich von generalisierenden, universalen Einsichten. Also geht das Programm weiter. Die Phänologie ist als solche eine Wissenschaft vom Individuellen, sagt Heidegger, also vom Faktischen, Geschichtlichen, und als solches ist es nämlich erste Philosophie. Also er benutzt den Begriff nicht erste Philosophie, aber er sagt Ursprungswissenschaft. Also Phänologie ist die Ursprungswissenschaft des faktischen Lebens an sich, sagt er selber. Übrigens als Seitenbemerkung, das ist mir jetzt noch eingefallen im Zug, man müsste mal dieses Projekt vergleichen, also diese Ursprungswissenschaft des faktischen Lebens mit Husserls Begriff von Metaphysik als zweiter Philosophie. Die ist nämlich die Lehre vom Faktum. Ja, das ist ganz interessant, aber darauf kann ich nicht eingehen. Also, das ist die Phänologie, eben Ursprungswissenschaft des faktischen Lebens an sich. Und auch hier, ganz wie Diltay, eben also noch, das faktische Leben soll gefasst werden, noch vor jeder, und das ist eben der Punkt, im künstlichen, alle Wissenschaft ist erstmal in vieler Hinsicht künstlich, also künstlich unterscheiden, also die sich die Philosophen ausdenken, also zum Beispiel Subjekt-Objekt-Unterscheidung, also noch vor dieser Unterscheidung soll das Leben in seiner Ursprünglichkeit gefasst werden. Und daher ist eben die Urwissenschaft die Phänologie. Und die Urwissenschaft steht damit im Zusammenhang mit einer Destruktion wissenschaftlicher Abstraktion beziehungsweise abstraktiver oder abstrakter Weltanschauung. Also die Idee der Destruktion der westlichen Metaphysik lässt sich unter anderem aus dieser Idee herleiten. Also dass die Idee ist eben, dass die Philosophen sich irgendwas ausdenken, was eben im richtigen Leben, wie es gelebt wird, wie es im Vollzug gelebt wird, sich so nicht findet. Und was ist genau die Abstraktionsleistung der Wissenschaft? Auch hier ist er natürlich sehr eng an dem späteren Husserl, also wenn Husserl von der Idealisierung der Lebenswelt spricht, ist vieles, was Husserl sagt, eben dem sehr ähnlich. Also, die Wissenschaft entwächst natürlich der faktischen Lebenswelt, aber, sagt Heidegger, faktisches, lebenswerts verlaufendes Leben, ich mag den Begriff sehr, lebenswerts verlaufendes Leben, ist in die Tendenz wissenschaftlichen Erkanntseins genommen. Die Wissenschaften entwachsen einer faktischen Lebenswelt und der lebendigen Mannigfaltigkeit des in ihr dem faktischen Leben Begegnenden. Also, damit haben wir eben eine Tendenz zur Entlebung der Lebenswelten in den Wissenschaften. Also genau wie Husserl die Idealisierung der Lebenswelt beschreibt. Also, dass eben in den Wissenschaften das Konkrete des Lebens entlebt wird. Und damit ist eben die Aufgabe, die Ursprungswissenschaft des Lebens an sich dazu führen. Und Heidegger war natürlich versiert genug, um meines Erachtens das Lebens an sich eben auch so wie Kant aufzufassen. Es ist eben ein Genitivus, Subjektivus wie auch Objektivus. Ja? Also Kritik der Vernunft. Ja? Vernunft kritisiert sich selbst, ist Gegenstand der Kritik. Und das, so ist es, glaube ich, hier auch gemeint. Also das Leben selbst legt sich selbst aus. Ja? Also man braucht da nicht eben einen unbeteiligten Zuschauer, wie das Husserl sagen würde, um das Leben an sich aussprechen zu lassen. Leben an sich, also auch darauf, das an sich nochmal eingehen, das an sich ist eben nicht hier als ein a priori gedacht, ja? Also das Menschenwesen an sich, so ist es nicht gemeint, sondern an sich, sondern von sich selbst her. Also das Leben soll als von sich her sinnhaft begriffen werden. Also wir begreifen es ja eh schon immer so und die Philosophie soll verdammt nochmal das auch so tun, ja. Also, das Erleben von Leben ist eben, dass das Leben als bedeutsam empfunden wird, sinnhaft. Das bedeutsame Zitat ist das primäre. Es gibt sich mir unmittelbar, ohne jeden gedanklichen Umweg über ein Sacherfassen in einer Umwelt leben, bedeutet es mir überall und immer. Es ist welthaft. Es weltet. Das ist ein berühmtes Zitat. Es weltet. Nicht? Also wenn Sie an die Zeuganalysen in Sein und Zeit denken, das ist damit eben sozusagen exemplifiziert. Aber die Frage ist eben, wie ergreife ich das nun? Also wenn es eben darum geht, dass eben die Theorie das gerade nicht fassen kann, wie geht das nun? Und das ist eben das Problem, was Heidegger sich stellt. Also wie geht ein Begreifen des lebensweltlichen immer schon ergriffen Habens? Also wie kann ich zu diesem Leben Zugang haben? Also es kann eben kein theoretischer Zugriff sein, wenn ein theoretischer Zugriff immer ein Begreifen dessen ist, was uns immer schon ergreift, also Hegelsche Begriffsspielerei, also in dem Moment, wo ein Begriff ins Spiel kommt, ist es immer schon zu spät sozusagen, denn der wissenschaftliche Zugriff ist eben entlebendigend im Abstrakt. Der Wissenschaftler kann das nicht, also der Wissenschaftler kann es nicht anders, als sich aus dem lebensweltlichen Zusammenhang eben zurückzuziehen. Demgegenüber ist eben die Idee, die Heidegger hat, dass Leben sich selbst immer schon begriffen hat, also sich immer schon ausgelegt hat. Aber dann kommt eben die Frage, wie kann eben dieses lebensweltliche Erleben begriffen werden, ohne eben den Abstraktion, also wie kann dieser Begriff eben gerade nicht abstraktiv sein, wenn der Begriff eben per se abstrahierend ist? Ich möchte das nennen das Natorp-Problem. Also das Problem hat Heidegger aufgegriffen, Husserl übrigens auch von Natorp, also das ist von Natorps Allgemeiner Psychologie von 1912, was sowohl Heidegger als auch Husserl rezipiert haben. Es gibt ein Kapitel zu Natorp in Heideggers erster Vorlesung, auch eine Kritik, wo eben genau dieses Problem aufgegriffen wird. Also Natorp stellt sich das Problem, Psychologie muss eben das Konkrete des Seelenlebens erfassen, aber jede Wissenschaft kommt immer nachträglich und ist damit immer tötend, sagt Natorp. Also Natorp sagt, wenn man in Abhandlung der Psychologie liest, kommt man sich vor, als würde man durch einen Leichensaal laufen, nicht? Und sagt er da, und genau das Problem, könnte man sagen, hat man auch Husserl und Heidegger also auf jeden Fall ganz klar aufgegriffen. Die Kritik, die Heidegger Natorp wiederum übt, ist jetzt hier nicht wichtig, aber das ist also das Zentralproblem von Heideggers Philosophie in dieser Phase, nicht? Also wie geht das überhaupt, ne? Und das ist eben das Problem, was Natorp ganz klar auf den Punkt gebracht hat. Denn alles theoretische Fassen des Vortheoretischen lässt genau dieses Vortheoretische verflüchtigen. Also wenn Gadamer später von Reflexionsphilosophie spricht und sie kritisiert, ist das, was Gadamer im Prinzip auch meint. Gadamer, der ja auch ein Schüler Natorps letztlich war. Ja, die Lösung erfolgt im Prinzip in zwei Schritten, würde ich sagen. Der erste Schritt ist, dass eben das Leben im Wesentlichen selbstbezüglich ist. Also das Leben legt sich selbst aus. Es gibt eben Formen der Explizitmachung, also es legt sich immer schon aus, es ist immer schon selbstbezüglich und dieses Selbstbezügliche kann als Selbstwelt explizit gemacht werden. Und hier kommt wieder Dilthey hinein. Also ein Beispiel, was Dilthey in den Vordergrund gestellt hat, worüber Dilthey viel nachgedacht hat, also sowohl praktisch, also Leben Schleiermachers, aber auch theoretisch. Was ist eigentlich eine Autobiografie? Was ist eine Selbstbiografie? Sie ist nichts anderes als eine Selbstauslegung des eigenen Lebens, nicht? Also wenn ich das mache, ist es nichts anderes. Also wenn ich über mich reflektiere und darüber eine Geschichte erzähle, die vielleicht vieles Falsche enthält, vieles Wahre, Dichtung und Wahrheit, nicht wahr, Goethe, dann mache ich nichts anderes, als das explizit zu machen, was immer schon vor sich geht. Also es ist eine explizite Selbstauslegung des eigenen Lebens, die eigentlich immer schon geschehen ist. Also Heidegger kommentiert dazu, also er nennt hier Dilthey und er sagt, kommentierend, in den großen Konfessionen einer Selbstwelt ist die Ausformung und Gestaltung der inneren Selbsterfahrung des eigensten Lebens selbst Ausdruck dieses Lebens. Nicht so, als stünde der Ausdruck als ein fremdes Behältnis außerhalb dieses Lebens und erwartete eine Erfüllung. Also wenn ich mein Leben selbst erzähle, kann ich mich ja nicht so verobjektivieren, wie wenn ich das Leben einer Person schreibe, die ich eben nicht kenne. Also das, der erste Schritt, also das Leben ist wesenhaft selbstbezüglich. Der zweite Schritt ist eben das explizit zu machen. Also die Autobiografie ist nur, also ein besonderes Beispiel, ein hervorragendes Beispiel, aber nur eine spezifische, explizite Form von Selbstauslegung des Lebens, die irgendwie immer schon irgendwie, also man muss sie eben nicht explizit machen, um sie zu haben, immer schon geschieht. Also, die Selbstauslegung geschieht je schon, das Leben legt sich, das ist das Selbstbezügliche, immer schon aus. Und damit ergibt sich das Verstehen und Auslegen des je schon Ausgelegten ein im Dasein angelegte Möglichkeit ist. Also es ist angelegt und wenn wir diese Möglichkeit ergreifen, dann tun wir eben, dann vollziehen wir eben oder dann betreiben wir Hermeneutik. Sagt Heidegger, Hermeneutik als Selbstauslegung der Faktizität ist eine Auslegung der ursprünglichen Artikulation des Lebens. Also in diesem Sinne eine ursprüngliche Artikulation, die als Möglichkeit angelegt ist, sie explizit zu machen. Nochmal ein Zitat. Das Wort Hermeneutik, sagt Herr hier, ist in seiner ursprünglichen Bedeutung gewählt, weil es anzeigenderweise einige Momente betont, die in der Durchforschung der Faktizität wirksam sind. Die Hermeneutik hat die Aufgabe, das je eigene Dasein in seinem Seinscharakter diesem Dasein selbst zugänglich zu machen, mitzuteilen, der Selbstentfremdung, mit der das Dasein geschlagen ist, verfallen, nachzugehen. In der Hermeneutik bildet sich für das Dasein eine Möglichkeit aus, für sich selbst verstehen zu werden und zu sein. Also nochmal geschlagen, also eindeutig negativ, nicht? Also das ist eben, wir sind mit dieser Selbstentfremdung geschlagen, auch wenn wir eben versuchen, wissenschaftliche Methoden auf uns selbst anzuwenden. Damit wird eben die Hermeneutik der Faktizität zu dieser Urwissenschaft. Die Urwissenschaft ist von dem an sich Ersten, könnte man sagen, nämlich dem Leben selbst, wie es sich selbst immer schon auslebt. Es ist keine abstrakte Wissenschaft, sondern eine Selbstauslegung des Faktums gegen selbst. Man könnte es mit dem Begriff von Robert Brandom benutzen, making explicit. Also ein making explicit dessen, was immer schon sich selbst auslegt oder selbst immer schon ausgelegt ist. Also auch der Beziehung zu Brandom. Also Brandom hat ja auch viel von Heidegger. Und dieser Aspekt ist sicherlich eben die Idee, dass making explicit, wie Brandom es versteht, nichts anderes eigentlich, also dass das ein Programm einlöst, auf pragmatische Weise, wie es bei Heidegger in diesem Sinne angelegt ist. Also Phänologie ist damit die Urwissenschaft, das heißt die Vorwissenschaft des vorwissenschaftlichen Lebens. Auch damit eben durchaus ähnlich vergleichbar mit Husserls späterer Idee einer Phänologie der Lebenswelt. In diesem Sinne ist es dem Anspruch nach die Einlösung der wahren Motive, Details, die aber Details selber verborgen waren oder verborgen, aber natürlich in ihm wirksam waren. So hat Heidegger, sagt das Heidegger explizit in den Kasseler Vorträgen von 1925. Der wirksame Trick dabei ist eben hier immer, das Ursprüngliche vom Abgeleiteten zu unterscheiden. Also ein Trick, ich nenne das Trick, weil es sehr wirksam ist, vor allem in seiner Zeit, wenn Heidegger immer wieder betont, dass gewisse Interpretationen ja abgeleitete Phänomene sind. Also die Idee ist immer, es gibt eben immer eine ursprüngliche Weise, wie etwas ist, das Eigentliche, aber davon gibt es immer schon gewisserweise vulgarisierte Weisen. Und eine Weise zum Beispiel, mein Ursprüngliches zu tun haben mit Gegenständen zu thematisieren, in theoretischer Absicht eben zum Beispiel eben genau ein Subjekt-Objekt-Verhältnis zu propagieren, was eben abstrakt ist. Also eben abgeleitet von dem Ursprünglichen zu tun haben mit. Also dieser Trick kehrt in verschiedenen Hinsichten immer wieder und wenn man diesen Trick verstanden hat, wird ein vieles in den frühen Texten sehr klar. Damit stellt sich aber eben die Frage, wenn man von Husserl herkommt, ist das eine Wissenschaft? Die Frage ist, um was für eine Wissenschaft handelt es sich denn hier bei Heidegger? Es ist natürlich ganz klar, Heidegger weiß das, keine Wissenschaft im herkömmlichen Sinn, sondern eben eine Selbstauslegung des Lebens selbst, die als Möglichkeit angelegt ist im faktischen Dasein, aber natürlich meistens tun wir das nicht. Nochmals, Zitat, der hiermit angezeigte Seinszusammenhang der Hermeneutik mit ihrem Gegenstand, Anführungsstrichen, stellt ihre Inangriffnahme, Durchführung und Aneignung seinsmäßig und faktisch zugleich zeitlich vor alle Bewerkstelligung von Wissenschaften. Ihr ein Evidenzideal und gar ein so übertriebenes wie das der Wesen an sich voranzutragen zu wollen, wie ein Verkennen dessen, was sie kann und darf. Also auch hier eindeutig Abgrenzung gegen Husserls Idee einer Wesenswissenschaft. Auch Husserl nennt den Begriff, dass Phänologie eine hermeneutisches Bewusstseinsleben ist, also Husserl sagt das selber auch in einem Text von 1931, also den öffentlichen Vorträgen in Berlin, Göttingen und anderswo in Deutschland, aber bei Heidegger geht es ja genau darum, dass eben diese Wissenschaft die Bedingung dessen, die Husserl ja annimmt, dass eben Wissenschaft Theorie ist, unterläuft. Also für Husserl, für Heidegger ist es eben dieser wissenschaftliche Projekt, dieses Wissenschaft in Anführungsstriche Projekt eben gerade ein Unterlaufen von Praxis und Theorie. Und für Husserl ist damit eine solche Hermeneutik, also wenn er den Begriff benutzt, was meint Husserl damit, ist es natürlich nur möglich durch einen Bruch mit der natürlichen Einstellung. Während es bei Heidegger, das ist eben das Radikale bei Heidegger, eben diese Wissenschaft ist eine Urwissenschaft, in dem Sinne eine Antiwissenschaft, könnte man sagen. Ja? Wenn man eben Wissenschaft vom Leben, also Theorie und Praxis trennt, dann ist es in diesem Sinne ein Unterlaufen von beidem. Und das macht eben diese wirklich spannende Radikalität Heideggers aus. Aber wie gesagt, für Husserl wäre das eben keine Wissenschaft. Ne? Wobei eben auch Husserl eben auch die Idee hat einer Phänologie der Lebenswelt, die eine Theorie dessen ist, wie das Leben vor aller Theorie erlebt. Also Heidegger, Husserl hat diese Idee auch, aber natürlich weicht Husserl von der Idee, dass dieses vorwissenschaftliche Leben dann immer noch eidetisch interpretiert wird, nie ab. Kommen damit zum Schluss. Also nochmal die zwei Ausgänge von Diltay. Nochmal kurze Zusammenfassung. Also wir haben eben die zwei Ausgänge. Einmal von Diltay haben wir eben das faktische, also jetzt Husserl, das faktische Leben als Sprungbrett für eine a priorische Wissenschaft von diesem Leben in seiner Erlebtheit, das heißt also in seinen noetisch-noematischen Komponenten. Einerseits, andererseits, faktisches Leben, Heidegger, legt sich selbst aus. Die Hermeneutik der Faktizität ist damit eine Verlängerung des je schon vor sich gehenden Ausgelegtseins des Lebens, während bei Husserl es ein Bruch ist, eindeutig mit der natürlichen Einstellung. Damit ist für Husserl eben die eidetische Wissenschaft von diesem Leben, von diesem distanzierten Standpunkt, der nur eingenommen werden kann nach dem Bruch mit der natürlichen Einstellung. Und Heidegger ist eine hermeneutische Wissenschaft, in Anführungsstrichen, vom Leben selbst, also nochmal Genitivus, Objektivus, Subjektivus. Wobei eben Heideggers Punkt ist, dass ein distanzierter Standpunkt gerade eine Hermeneutik unmöglich machen würde. Damit kommen wir zum gegenwärtigen Stand der Phänologie, also nochmal nur ganz kurz, keine Angst, also nur abschließend. Also meine These wäre hier, wenn wir eben den Bogen zur Gegenwart schlagen, dass diese Opposition schul- und auch stilbildend geworden ist für die Phänologie. Wir haben also entweder Phänologie eben als Wissenschaft in dem robusten Sinne, und das kann eben nur heißen, a priorisch, oder Phänologie eben als Urwissenschaft im Sinne Heideggers, angesiedelt vor allen möglichen abstrakten Oppositionen, wie zum Beispiel theoretisch, praktisch, empirisch oder a priorisch. Also das ist eben der Trick Heideggers, zu sagen, das findet alles vor diesen Unterscheidungen, vor diesen binären Unterscheidungen statt. Und damit könnte man die Opposition zuspitzen. Wir haben also einmal die Faktizität als Sprungbrett lediglich, also als Anfang, Terminus a quo könnte man sagen, kontra Diltay, oder eben mit Diltay, mit Heidegger, den Verbleib auf dem Boden der Faktizität. Also wir haben also die Position, dass wir einerseits haben, wir können Phänologie nur machen nach einem Bruch mit der natürlichen Einstellung, oder wir lehnen die Idee eines Bruchs mit der natürlichen Einstellung tout court ab. Und so sehe ich den Gegensatz heute. Wir haben also heute die Phänologie, also die Vertreter, die maßgeblichen Vertreter der Phänologie, ich nenne jetzt keine Namen, würde ich sagen, also die einen sagen, Phänologie ist eben eine philosophische Disziplin. Manche würden sagen, auch ich, es ist eben eine transzendental-philosophische Disziplin. Und die Opposition dazu sehe ich eben darin, dass die andere Partei sagt, Phänologie ist im Prinzip, muss naturalisiert werden, wobei ich mich beeilt zu sagen, ich will Heidegger nicht als Naturalisten sehen, natürlich nicht. Aber die Idee, dass man eben nicht einen Bruch mit der natürlichen Einstellung herbeiführen muss, sondern auf dem Boden der Welt bleibt, kann eben in die naturalisierte Phänologie führen. Die Leute in der ersten Gruppe würden der Gruppe 2 natürlich vorwerfen, das ist keine Philosophie, sondern, und die Frage ist, was ist es denn dann? Ist es eine Antiphilosophie? Ist es eine Naturwissenschaft? Ist es nur noch Wissenschaft? Ist eben die Frage, also da gibt es verschiedene Optionen. Und nach 2 sagen die Vertreter der Gruppe 2 zu denen der Gruppe 1, wenn sich die Philologie nicht naturalisiert, verpasst sie eben den Anschluss. Es gibt eben namhafte Vertreter der Disziplin, die diese Position vertreten würden. Die Frage, gibt es einen Mittelweg? Diese Frage möchte ich am Schluss einfach nur in den Raum stellen. würde aber doch am Schluss eben betonen, dass wie man sich entscheidet für diesen Weg, für Naturalisierung oder für den Weg in die Philosophie oder in der Philosophie zu bleiben, würde man damit eben entweder Husserl gegen Diltay oder Heidegger mit Diltay folgen. Vielen Dank.